Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Ein Klassenzimmer, in dem alle Kinder zusammen lernen. Oder ein System, das manche von Anfang an auf unterschiedliche Wege schickt. Zwischen diesen beiden Bildern bewegt sich die Debatte über Inklusion im Bildungssystem. Und darüber spreche ich heute mit Fiona Fiedler. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Du beschäftigst dich auch in deiner Sprecherrolle als Abgeordnete der NEOS zum Nationalrat intensiv mit inklusiver Bildung in Österreich. Und genau darum soll es heute gehen. Wir setzen hier jetzt kein Wissen voraus, deshalb vielleicht mal kurz zur Einordnung. Was ist denn der Unterschied zwischen Inklusion und Integration?
Inklusion meint, dass alle Kinder gemeinsam lernen. Kinder mit Behinderungen, Kinder ohne Behinderungen, Kinder mit Migrationshintergrund. Einfach alle Kinder sollen gemeinsam in die Schule gehen oder in einer Gesellschaft leben. Und Integration meint, ich hole mir ein Grüppchen von nicht regelkonformen Kindern, wenn man so sagen möchte, zusammen und bilde ein kleines Grüppchen in einer großen Gruppe. Das heißt, die Kinder sind nicht inkludiert, sondern nur im Kreis, aber auch dort an einem gewissen Punkt. Nicht immer auf der Seite, manchmal stehen sie auch irgendwo in der Mitte, aber dann schauen halt alle auf sie drauf. Also das Zentrum soll einfach nicht eine andere Gruppe sein, sondern alle Kinder sollen gleichwertig in einer Gruppe stehen dürfen, egal wo.
Wenn du dir eine wirklich inklusive Schule vorstellst, wie würde sich der Alltag dort von dem unterscheiden, was viele Kinder vielleicht gerade heute schon erleben?
Also mein ideales inklusives Klassenzimmer, Schulbild ist einfach, dass Kinder mit anderen Kindern in die Schule fahren. Es braucht vielleicht hin und wieder einen sowas wie einen Fahrtendienst, aber am besten wäre auch, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel, die zur Schule führen, schon barrierefrei wären, dass die Kinder ihren Schulweg auch alleine meistern können. Ich kann mich erinnern, dass als ich das erste Mal alleine in die Schule gehen durfte, das war so ein Wichtigkeitsmoment. Ich war jetzt auf einmal für mich selbst verantwortlich und es hat keiner mehr aufgepasst drauf, was ich tue und ob ich tatsächlich dorthin gehe, sondern ich habe einfach Verantwortung bekommen, dort alleine hingehen zu können. Und ich glaube, diese Bestärkung braucht einfach jedes Kind mit allen Herausforderungen, die da auf einen einprasseln. Aber ich glaube, wenn wir unser Leben inklusiv und barrierefrei denken, dann sollte das auch möglich sein. Und in der Schule ist es dann so, dass ich einfach, ich war ja Volksschullehrerin vorher, in einer Klasse stehe, wo ich 25 kleine Zwerge drinnen sitzen habe und jeder hat eine andere Anforderung. Das heißt, ich habe vielleicht ein paar Kinder, die schon lesen können, die Buchstaben schon kennen, die schon zusammengelautet haben mit ihren Eltern. Ich habe aber auch Kinder, die noch nicht einmal wissen, wie sie einen Stift halten. Und ich muss mich als Lehrerin einfach darauf fokussieren, wie bringe ich jedes Kind am Ende des Tages dazu, das zu lernen, was in unserem Rahmenlehrplan steht. Und dafür muss ja der Lehrplan angepasst werden, weil ich da wirklich anpassen, angleichen muss und sagen muss, okay, vielleicht können manche Kinder Buchstabensalate nicht lösen aufgrund einer Behinderung, aufgrund einer Sonderposition. Vielleicht kann ein anderes Kind überhaupt keinen Stift führen, sondern braucht ein anderes Hilfsmittel dazu. Vielleicht gibt es Kinder, die mich nicht sehen können, dann muss ich ja als Lehrerin darauf vorbereitet sein, dass ich mich selbst vorstelle, dass ich mich beschreibe, dass das Kind weiß, wo ich stehe, dass ich einfach in meinem Tun darauf achten kann. Und wir haben mittlerweile also mehr als heterogene Klassen. Es gibt nicht mehr das klassische, wir stehen alle auf und salutieren, wenn die Lehrerin den Raum betritt oder der Lehrer, sondern wir haben ganz viele verschiedene wunderbare Charaktere in einer Klasse und die gilt es wirklich abzuholen. Ich habe das während der Ausbildung eigentlich gehasst, dieses Wort, jeden da abholen, wo er steht. Aber im Grunde genommen ist es genau das. Und deswegen braucht man dieses inklusive Bildungssystem nicht nur in der Primarstufe, sondern auch in den folgenden Sekundar 1 und 2.
Was übersehen wir denn, wenn wir über Inklusion sprechen gerade? Was findest du, ist etwas, wo du sagst, es wird schon in die Richtung gedacht, aber eine Sache, die ist überhaupt nicht am Schirm?
Das Recht der Kinder auf Bildung. Und das geht verloren, weil Kinder, die, also jetzt in Bezug tatsächlich auf Kinder mit Behinderungen, fallen immer wieder Sätze wie, die sind es nicht wert, dass sie in eine AHS gehen oder die schaffen die AHS sowieso nicht. Anstatt dass ich die Talente der Kinder suche, und ich glaube, dass das unser Auftrag als Lehrerinnen und Lehrer ist, wirklich Forscherinnen zu werden und zu schauen, wo liegen die Talente unserer Kinder und wo kann ich jedes einzelne Kind fördern. Und dahingehend müssen wir, glaube ich, auch unseren Schulalltag anpassen, um hier zu sagen, wenn jemand in Mathematik nicht gut ist, muss ich ihm trotzdem irgendwie mit Biegen und Brechen Rechnen beibringen, zumindest die Grundrechenarten, damit das Kind sich im Leben dann zurechtfindet, damit er weiß, was er einkaufen gehen kann, damit er weiß, was er Miete zahlen kann oder können muss und wie er sich das ausrechnet. Aber es muss vielleicht nicht die 27. Kurvendiskussion oder Integralrechnung sein, wenn er dafür kein Talent hat oder weniger Talent hat. Dafür wird er vielleicht in anderen Bereichen mehr Talente haben und seine Stärken haben. Und da müssen wir einfach drauf schauen, wie finden wir diese Stärken, wo gehen wir in die richtige Richtung, damit alle am Ende des Tages dann auch die Möglichkeit haben, einen Job zu ergreifen. Und um das geht es eigentlich, dass wir uns eine Gesellschaft so erziehen, dass wir jedes Kind, jeden Jugendlichen dann am Ende des Tages in den Arbeitsmarkt bringen.
Wenn man sich so die Zahlen anschaut, merkt man schnell, das Thema betrifft viel mehr Menschen, als vielleicht den Leuten bewusst ist oder was man im ersten Moment so denken könnte. In Österreich leben rund 760.000 Menschen mit Behinderungen, also etwa jeder Zwölfte. Gleichzeitig geht man davon aus, dass etwa 15-20% der Menschen neurodivergent sind, also Menschen, deren Gehirn etwas anders funktioniert als die gesellschaftliche Norm. Zum Beispiel bei Autismus, ADHS, Legasthenie, Dyskalkulie. Also rund jeder sechste bis siebte Mensch. Dazu kommen viele Kinder mit anderen Unterstützungsbedürfnissen oder die noch gar keine Diagnose haben. Also wenn Vielfalt eigentlich die Normalität ist, warum ist dann unser Schulsystem noch immer so sehr auf ein Standardkind ausgelegt?
Weil ich glaube, dass Leistung irrsinnig über den Dingen schwebt und Leistung auch als etwas angesehen wird, was nur Leistung ist zu fördern. Dass Leistung aber auch ein breites Spektrum hat, übersieht man in dem Bereich. Und bei aller Wertschätzung den Exzellenzen gegenüber und den hochbegabten Kindern gegenüber, es gibt auch Autisten, die hochbegabt sind. Mhm. Und das übersieht man, weil man sieht, also unser Bildungssystem ist einfach auf Defiziten ausgerichtet. Ja. Ich bin als Lehrerin angehalten zu schauen, wie viele Fehler sind in der Schularbeit. Und die muss ich am besten dann noch rot anmarkieren, damit ich dem Kind nachher zeigen kann, das hast du falsch gemacht. Mhm. Anstatt zu sagen, schauen wir mal, wie wir es gemeinsam besser schaffen. Wo kann ich dich unterstützen, damit du das auch noch lernst? Ja? Da kann man natürlich auf verschiedenste Arten und Weisen an das Thema herangehen und die Kinder unterstützen, aber ich muss mir auch die Zeit dafür nehmen. Und wenn ich jetzt rein nach einem Notenschema gehe, dann tue ich mir halt leicht, weil dann mache ich eine Schularbeit für alle, schicke sie los und sage, wer mitkommt, kommt mit und wer nicht mitkommt, kann ich raus. Ja. Und es ist natürlich, wenn man dann Unterstützungsbedarfe hat, wie Hilfsmittel, Vergrößerungsgläser, Braillezeilen, Hörgeräte, induktive Anlagen, dann ist das ein Mehraufwand, ja. Aber es befähigt unsere Kinder, Bildung zu konsumieren, ihr Recht auf Bildung einfach ausleben zu dürfen. Und wir haben 2008 eine UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben und uns dazu verpflichtet, dass wir dieses inklusive Bildungssystem auf den Weg bringen. Und da stehen wir im Moment vor den Trümmern unserer damaligen Unterschrift, weil sich in dem Bereich einfach nichts tut.
Gibt es Länder, wo du sagst, also die machen das schon viel besser als wir?
Klassisch wieder mal die nordischen Länder.
Wie läuft das dort ab?
Dort ist es inklusiver, dort wird einfach nicht drüber nachgedacht, hat das Kind eine Behinderung oder nicht, sondern die Kinder kommen einfach und man braucht eigentlich gar nicht so weit schauen. Wir haben in Tirol in Reutte ein inklusives Dorf, wenn man so will, die auch aus der Not heraus, weil ein Kind mit Behinderung in die Schule gehen wollte und keinen Platz gefunden hat, hat der Direktor damals beschlossen, er macht die Schule inklusiv. Und nach ist das ganze Dorf inklusiv geworden. Mhm. Und es ist keine Frage mehr. Ja, und ich glaube, dass man, wenn wir natürlich jetzt Dänemark, Schweden etc. als Beispiele hernehmen, kann man als Österreich dann immer sich hinstellen und sagen, naja, aber das ist ja dort und die haben andere Voraussetzungen, lalala. In Tirol sind die Voraussetzungen nicht so anders. Mhm.
Ein Punkt, der in der Diskussion vielleicht auch immer wieder so auftaucht, ist die Ausbildung der PädagogInnen. Wenn in fast jeder Klasse mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen Kinder drinnen sitzen, wie gut bereiten denn derzeit Lehramtsstudien und pädagogische Ausbildungen heute auf diese Kinder vor?
Ich will jetzt nicht sagen, dass es ganz schlecht ist. Es ist schon besser geworden, aber ich glaube, dass wir noch viel Aufholbedarf haben, besonders was inklusive Praktikumsstellen betrifft, weil Studierende im Moment sich die Praktikumsstellen noch aussuchen können. Ich weiß selber aus meiner Zeit noch, dass die inklusiven Plätze rar waren und die am schnellsten dort waren und da auch wirklich hin wollten, haben sich die Plätze geschnappt. Oder es waren die Plätze, die am längsten über waren. Also das ist je nach Klassen dann auch verschieden gewesen. Aber Studierende berichten immer mehr, dass sie zu wenig auf die Realitäten in der Klasse vorbereitet sind. Und ich kann mich schon an meine Ausbildung auch noch erinnern, wo es dann geheißen hat, ja, inklusiver Turnunterricht. Und wir haben irgendwie Turnunterricht nach, weiß ich nicht, Regelturnunterricht gemacht. Und ich habe dann irgendwann einmal als schon ältere Studierende, weil ich war dann 38, 39, gesagt, Entschuldigung, aber was ist da inklusiv? Und dann gesagt, ja, dann nimmst halt das Kind nicht an der Hand, sondern am Rolli, wenn es im Rolli sitzt. Und ich mir dachte, sehr inklusiv. Und so hat sich das ein bisschen durchgezogen. Und ich war dann in der Praxis im ersten Jahr in der Reserve und war an ganz vielen verschiedenen Schulen und hatte Kinder mit Autismus-Spektrum, frühkindlichem Autismus. Ich habe Kinder mit Sehbeeinträchtigung gehabt, der wirklich mit so einem großen Bildschirm und so einem Board, wo man hinleuchtet. Also der hat alle Unterstützungsleistungen gehabt, die man sich nur vorstellen kann. Und ich habe das Kind normal unterrichten können. Und ich glaube, dass man eben diese Unterstützungsleistungen oder eben Materialien, wenn man die zur Verfügung stellt, dann können Kinder einfach teilhaben, ohne drüber nachdenken zu müssen, kann ich jetzt mit meinen Freunden in die Schule gehen? Kann ich in die nächste Klasse oder in die nächste Schule mit meinen Freunden mitgehen? Oder muss ich dann in eine Schule, wo nur Kinder mit Behinderung sind? Muss ich meinen Freundeskreis verlassen? Und ich glaube, diese Unsicherheit und diese Unnotwendigkeit tatsächlich können wir uns eigentlich sparen, wenn wir unsere Pädagoginnen und Pädagogen gut auf diesen Schulalltag vorbereiten und einfach sagen, jeder muss damit rechnen, dass er Kinder mit Behinderung, Kinder mit Migrationshintergrund in seiner Klasse hat. Und dafür wollen wir unsere Pädagoginnen bestmöglich vorbereiten. Und da muss jeder Pädagoge und jede Pädagogin eine gute Ausbildung kriegen.
Das heißt, es soll quasi der Stoff, der notwendig ist oder das, was man dazu lernen muss, damit man mit diesen Kindern gut arbeiten kann, soll auf jeden Fall Teil ihrer Ausbildung verpflichtend sein. Größer, genau. Mehr, genau, realitätsnah.
Also ein gutes Basispaket, dass ich sage, ich habe einen fundierten Überblick über alle möglichen Behinderungen, die auftreten können. Einfach um zu sagen, ich brauche jemanden, der basale Stimulation machen kann. Ich brauche jemanden, der sich mit Autisten gut auskennt. Ich brauche jemanden, der sich mit ADHS gut auskennt. Aber auch mit körperlichen Beeinträchtigungen oder mit Sinnesbeeinträchtigungen. Das sind verschiedene Herangehensweisen, wie man dann auch den Unterricht gestaltet. Das Basispaket quasi gut aufgestellt und dann würde ich tatsächlich in ein Wahlpflichtfachsystem kommen, dass ich sage, ich würde gern meinen Schwerpunkt auf Musik legen, aber ich mache Musik auch für autistische Kinder zum Beispiel. Dass ich einfach sage, wie gehe ich da am besten heran? Und das fließt dann in das, was ich mir ausgesucht habe, ein. Und das Gleiche in der Sekundarstufe 1, wenn ich sage, ich mache Mathe und Physik, dann wird in Mathe und Physik ein Teil immer dabei sein, der sich jetzt besonders auf Körperbeeinträchtigungen fokussiert. Ja. Und dann ist das Ziel, an einer Schule so viele verschiedene Lehrpersonen zu haben, die mit verschiedenen Schwerpunkten an die Schule gekommen sind. Ich kann dann aber auch mich weiterbilden und sagen, ich nehme noch einen Schwerpunkt dazu, weil ich sehe einfach, dass ADHS stärker im Kommen ist oder dass, keine Ahnung, ja, wo der Bedarf halt mehr ist.
Dyskalkulie.
Genau. Und da einfach schauen, dass man dann an jeder Schule einen Pool an Spezialisten hat, gar nicht eine Sonderpädagogin dann oder zwei Sonderpädagogen anstellen muss, die dann für die Problemfälle die Kinder herausholen, so wie es in oberösterreichischen Schulen ist, wo die Kinder einfach aus dem Unterricht genommen werden, mit der Sonderpädagogin in einen eigenen Raum gehen, dort ihren Unterricht machen und in der Pause dürfen sie dann gemeinsam sein. Das ist kein inklusiver Unterricht. Und es wird notwendig sein, zum Beispiel mit autistischen Kindern die Klasse verlassen zu müssen, weil es den Kindern zu laut ist, weil sie gerade aus ihrer Haut nicht raus wollen, nicht können. Dann kann ich sagen, okay, wir gehen jetzt einmal auf die Seite, aber wir gehen wieder zurück. Ja? Die Durchlässigkeit in beide Richtungen muss einfach immer gewährleistet sein. Und es gibt so schöne Beispiele von inklusiven Klassen, wo es wirklich gut funktioniert. Und es ist natürlich, es gibt Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen. Und ich muss mir klar sein als Lehrerin, dass ich vielleicht ein paar Kinder nicht zur Matura bringen werde. Aber ich muss ihnen zumindest die Möglichkeit geben. Und da darf ich nicht einen Unterschied machen und sagen, der schafft es nicht, der darf nicht in der AAS. Weil vielleicht hat er in einem Teilbereich wirklich die Möglichkeit, sich so weiterzubilden, dass er für sein weiteres Leben und für seinen Berufsweg auch wirklich gut was lernt. Und das kann ich ihm nicht absprechen und möchte er nicht.
Damit Inklusion im Alltag funktionieren kann, braucht es natürlich Strukturen. Darüber haben wir schon gesprochen. Was bräuchte denn ein Klassenzimmer oder auch eine Kindergartengruppe ganz konkret, damit Kinder mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gemeinsam lernen können? Was muss in einem Klassenzimmer, in einem Gruppenraum sein, damit sie sein können?
Ich weiß nicht, ob man alles aufs Klassenzimmer fokussieren muss, aber ich glaube...
Wir können gerne auch ans ganze Schulgebäude denken.
Ja, bin da wirklich beim ganzen Schulgebäude. Also wirklich gemütliche Situationen, nicht dieses klassische Frontalunterricht. Der Frontalunterricht ist eh schon aufgeweicht. Also das kriegt man auch im Studium schon mit, dass die Kinder Frontalunterricht nicht wirklich aufnehmen über längere Zeit oder über einen Vormittag. Dass man da einfach wirklich außerschulische Lernorte sich anschaut, früh rausgeht mit den Kindern. Wir müssen mehr Bewegung machen mit den Kindern. Es sollten eigentlich diese Bewegungseinheiten immer stärker in den Schulalltag einfließen. Gerade was Mathematik betrifft, kann man super Übungen machen in der Bewegung und die Kinder lernen einfach leichter. Was es aber im Grunde genommen braucht, also diese Breakout-Rooms für Kinder, die es brauchen, einfach einmal zu sagen, man kann einmal in ein Ruhezimmer gehen, man kann vielleicht in ein Zimmer gehen, wo sich der austoben kann, wo er wirklich seine Kräfte loswerden kann, die ihn abarbeiten, einfach Möglichkeiten schaffen, kurz hinauszugehen, wieder hereinzukommen, aber um Pädagoginnen und Pädagogen auch ihren Job machen zu lassen, braucht es multiprofessionelle Teams im Hintergrund.
Die wollte ich schon als nächstes sprechen.
Mhm. Genau, also wirklich Schulärzte, Schulpsychologen, Sozialarbeiter, School Nurses, wir haben Kinder mit Sondenernährung, die sollen genauso am Schulalltag teilnehmen können und ich kann nicht von der Lehrerin erwarten, dass die weiß, wie sie eine Sonde tauscht. Ja, ich kann sie zeigen, aber es ist immer noch eine Lehrerin oder ein Lehrer. Es ist keine Pflegekraft und wir brauchen die Pflegekräfte da für genau solche Dinge, weil ich habe natürlich als Lehrerin auch eine Aufsichtspflicht in der Klasse. Und wenn ich alleine in der Klasse stehe, kann ich nicht mit einem Kind auf die Toilette, mit dem anderen die Sonde tauschen, mit dem dritten in den Breakout-Room. Ich brauche hier Unterstützung. Und ich glaube, dass man da wirklich gut an die Schulen diese Teams positionieren kann, dass ich einfach sagen kann, für gewisse Stunden sind die da. An großen Schulen werden die vielleicht den ganzen Schultag vor Ort sein. An kleineren Landschulen, so wie in der Steiermark, wo ich unterrichtet habe, wo alle paar Kilometer einmal eine kleine Schule ist, vielleicht mit einer Klasse, wo alle gemeinsam sind, eine Familienklasse, oder mit zwei Klassen, wo erste und zweite und dritte und vierte zusammengelegt ist, da werde ich nicht 24/7 eine Schulpsychologin hineinsetzen, weil das ist, also wir müssen ja auf die Ressourcen anschauen. Aber so wie andere Pädagoginnen und Pädagogen im Rat Schulen abklappern und von Schule zu Schule fahren, um ihre Stunden zu halten, Religionslehrerinnen, Werklehrerinnen, was auch immer, Sportlehrerinnen, die sich einfach das aufteilen und mehrere Schulen anfahren, so könnte man das da auch gestalten und einfach sagen, wo ist mehr Bedarf? Es wird da vielleicht Klassen geben, wo überhaupt kein Bedarf ist. Dann ist es auch fein, ja, und dann kann man diese Schulen aussparen oder man kann einmal eine Schulpsychologin hinschicken für so ein automatisches Training eigentlich, dass man sagt, wie schaut es mit der psychischen Gesundheit der Kinder aus? Auch da muss man ein Auge drauf werfen, weil hier werden die Probleme auch immer größer. Dass man einfach auch diese Stigma da wegnimmt von den Kindern, so, jetzt musst du zum Therapeuten. Mhm. Ja, das soll einfach normal werden, ja, dass man sich
regelmäßig auch austauscht,
für die psychische Gesundheit eine Hilfe holt oder einfach darüber sprechen kann, ohne dass es thematisiert werden muss. Und da ist die Schule, glaube ich, ein guter Ort, wo man das auch anbieten kann. Und wenn wir dieses Team im Hintergrund haben, dann sind die Pädagoginnen auch entlastet, können Unterricht machen, im besten Fall natürlich zu zweit im Team, aber können sich da gut austauschen und ja, die Kinder auf den Weg bringen, auf den sie gehören.
Wir haben schon über diese Unterstützungsressourcen gesprochen. Ist es sinnvoll, das vielleicht einfach auch ganzen Klassen anzubieten? Weil nur weil ich jetzt beispielsweise kein offensichtliches Defizit habe, habe ich vielleicht aber doch irgendwo Defizite, weil zu Hause irgendwas ist oder ich da nicht die Lernumgebung habe und deshalb vielleicht schlechte Noten schreibe. Macht es Sinn, auch so übergreifend zu denken, dass einfach wirklich alle was davon haben?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, also grundlegend so ist, gerade wenn man die psychische Gesundheit wieder hernehmen, wenn man mit der Klasse das gemeinsam macht und dann in Gruppensettings, Einzelsettings geht, aber das in der Schule belässt, dann haben die Kinder nicht die Notwendigkeit, irgendwo extra nach der Schule hinfahren zu müssen. Sie können auch in der Gruppendynamik schauen, was passiert, was hat Auswirkungen, ob das jetzt Mobbing ist oder ob das Social-Media-Themen sind, die kann man einfach besprechen in der Großgruppe und dann kann man dann wird auch die Schulpsychologin sehen, wo die Notwendigkeit besteht, kleinere Grüppchen herauszuholen oder wenn jetzt die eine Gruppe einen bösen Streit hat, dann kann man die ja mal separat holen und wirklich das mit den Lehrern auch absprechen und sagen, wo ist der Bedarf, wo kann man das machen. Und so geht es bei der Gesundheit genauso. Also wenn ich die School Nurse an der Schule habe und sage, so jetzt machen wir mal einen Tag zur gesunden Ernährung und das machen wir fächerübergreifend, wir schreiben gleich in Deutsch einen Aufsatz auch darüber, vierte Klasse Volksschule oder Oberstufe, wo das einfach schon möglich ist, auch vom Können der Kinder her, dass man einfach sagt, die Gesundheitskompetenz müssen wir genauso vermitteln in der Schule, ja, weil eben, so wie du gesagt hast, nicht jeder elterliche Haushalt kümmert sich ausreichend um die Gesundheit der Kinder. Mhm. Also man mag es ja nicht glauben, aber es ist halt oft nicht so. Ja. Es kommen Kinder nicht zum Zähneputzen oder wie immer. Und wenn ich sage, ich habe da Leute an der Schule, die da drauf schauen und die auch erklären, ohne jetzt zu sagen, ja, du hast ja heute mal nicht die Zähne geputzt oder du hast dich heute nicht gewaschen oder nicht geduscht oder was auch immer, sondern man kann das in der Klasse, Klassensetting machen und dann wirklich drauf schauen und sagen, so, das wäre...
Das ist echt der gelebte Inklusion.
Genau.
Mhm. Ja, wenn wir denn über Inklusion sprechen, kommen wir früher oder später auch zur Frage der Sonderschulen. Befürworter sagen, sie bieten spezialisierte Unterstützung an. Kritiker sehen darin eine Form von Separation. Wo stehst denn du in der Debatte?
Ich glaube, dass die Sonderschulen in ihrem Setting, wie sie dastehen, eben was Therapieräume, was extra Möglichkeiten wie Schwimmbäder, Turnsäle etc. Betrifft, gut aufgestellt sind und dass sie für die Kinder, die im Moment dort unterrichtet werden, auch sicher ein gutes Setting sind. Nichtsdestotrotz werden die Kinder dort exkludiert. Separiert, wie auch immer. Unser Ansatz war es immer, die Sonderschulen beizubehalten, aber nicht als Sonderschule, sondern als Schulgebäude, wo auch Kinder ohne Behinderung hingehen sollen, weil die Schulen ja auch meistens irgendwo in der Stadt oder irgendwo liegen, wo sie von allen besucht werden können. Einfach zu zeigen, was kann Schule können, ja, tatsächlich. Und wenn ich jetzt sage, also ich bin mit 13 extrem schnell gewachsen, von 12 auf 13 Zentimeter in einem Jahr und habe massive Haltungsschäden in der Zeit mir erworben. Wenn ich sage, ich habe da die Möglichkeit, gleich in der Schule Physiotherapie zu machen, ist das natürlich auch geholfen, ja, weil dann kann ich dieses Ding übertauchen und es muss jetzt nicht das komplette Gesundheitszentrum in die Schule verlagert werden. Aber wenn ich sage, ich habe Therapiemöglichkeiten ohnehin vor Ort, weil ich sie für Kinder mit Behinderungen brauche, die motorisch eingeschränkt sind und ich peppel die auf, dann werde ich auch dazwischen hier Stehzeiten haben, wo einer nichts zu tun hat und dann kann ich mir die Kinder mit Haltungsschäden auch holen und kann da hineinarbeiten. Dementsprechend wäre es natürlich schlau, auf lange Sicht alle Schulen jetzt von der Infrastruktur zu Sonderschulen zu machen. Mhm. Ich hätte gern am Ende des Tages Schulen für unsere Kinder, für alle Kinder. Ich will keine Sonderschule mehr, ich will keine Eliteschule mehr, ich will kein Dings. Wir müssen einfach das Setting schaffen, zu sagen, alle Kinder gehen gemeinsam und ich muss als Lehrerin darauf schauen, dass ich die Besten super fördere, dass ich die Schwächsten fordere und fördere, wo es geht und das auf allen Ebenen gleich machen, aber halt individuell ans Kind angepasst. Also ich kann den Schüler oder die Schülerin, die den Stift nicht halten kann, da werde ich ganz andere Übungen machen müssen als die 6-jährige Maus, die Harry Potter liest. Vorgekommen in meiner Klasse. Also es ist jetzt nicht so abwegig. Und da ist so eine Range dazwischen, dass ich einfach sagen muss, dieses Werkzeug brauche ich als Pädagogin hier anzugreifen und zu sagen, okay, der braucht das, der braucht das, der braucht das. Und es wird einen Haufen in der Mitte geben, die das Gleiche brauchen. Mhm. Also ich werde jetzt nicht 25 Stunden Vorbereitungen schreiben müssen. Aber mit dem nötigen Support von multiprofessionellen Teams im Hintergrund und eventuell einem Teamteacher, der mich begleitet oder die mich begleitet, kann ich das Setting gut aufbauen. Sonderschulen nur für Kinder mit Behinderung lehne ich strikt ab.
Wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, die UN-Behindertenrechtskonvention. Österreich hat sich verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem aufzubauen. Wenn du jetzt auf Österreich heute schaust, wo stehen wir auf dem Weg zu dem, wozu wir uns bekannt haben?
Wir haben leider wieder Rückschritte gemacht tatsächlich. Also wir waren auf gar keinem schlechten Weg. Wir waren auch in der Steiermark, in meinem Bundesland, gar nicht schlecht unterwegs. Aber wir machen Rückschritte, weil neue Sonderschulen gebaut werden, 2026 wohlgemerkt, in allen Bundesländern, die blau-schwarz regiert werden, weil die Bundesländer das auch selbst entscheiden können. Es werden Schulassistenzen gestrichen. Es geht in eine Richtung, die nicht gesund ist, die für unsere Gesellschaft nicht gesund ist, weil sie unsere Gesellschaft noch mehr trennt. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz, ganz massiv dagegen arbeiten müssen. Wir haben in ein paar Tagen eine Enquete im Parlament zu inklusiver Bildung, wo es genau darum gehen soll, aufzuzeigen, was es bedeutet, eine inklusive Gesellschaft zu leben tatsächlich und was es dafür braucht. Also vom Kindergarten angefangen, ich muss natürlich auch die Eltern mit ins Boot holen auf diesem Weg, weil die auch unvorbereitet in diese Situation gehen und glauben, ihre Kinder werden weniger lernen, wenn sie in inklusiven Klassen sitzen, was ein vollkommener Blödsinn ist.
Sie lernen im Gegenteil noch was dazu.
Sie lernen dazu, sie lernen, dass wir so divers sind, wie wir eben sind. Mhm. Und ich halte von meinen Kindern nicht irgendwelche negativen Einflüsse fern, sondern es ist einfach ein Miteinander, das ich jeden Tag aufs Neue neu entdecken kann. Und wenn ich weiß, dass mein Gegenüber nicht gleich ist wie ich, weil es ist nämlich niemand gleich. Mhm. Ja, und dass ich mir auf jeden,
umso früher ist, umso besser für jeden. Ja.
Genau. Und ich muss mich auf jeden anders einstellen und es tickt auch nicht jeder mir gegenüber gleich wie ich tick oder auch nicht der Linke vom Rechten tickt nicht gleich, sondern es sind alles Geschöpfe, mit denen ich mein Leben bestreiten werde, ja, weil wir einfach verschieden sind. Ich kann mich auf eine Mitarbeiterin einstellen und dann kommt ein neuer Mitarbeiter und der ist komplett anders und ich muss wieder von vorn anfangen. Aber das ist das, was im Leben passiert. Ja, also wurscht, ob das jetzt Beziehungen sind, ob das Partner sind. Es ist nie jeder Partner gleich, Gott sei Dank. Und wir sind auch sonst alle nicht gleich. Also ich möchte mir ja links und rechts schauen und nicht mich selber überall sehen oder dich überall sehen, sondern ich brauche ja, wir leben ja von der Vielfalt. Und genau das muss ich halt auch im Bildungssystem abbilden. Und das ist für mich einfach das Um und Auf. Und wenn ich alle darauf vorbereite, dann brauche ich auch keine Angst davor haben. Aber wir müssen schauen, dass jeder diese Erfahrungen auch einmal machen kann, weil auch ich hatte Berührungsängste am Anfang, mit der Community in Kontakt zu treten. Wie mache ich das? Wie wählt man die richtigen Worte? Wie spricht man jemanden an? Und die beste Antwort war, sag einfach Stefan zu mir. Okay, eigentlich logisch. Mhm. Ja. Das sind so Dinge, dadurch, dass wir so nicht aufgewachsen sind, einfach Berührungsängste hat. Und das müssen wir unseren Kindern, unserer Zukunft einfach nehmen. Mhm. Einfach sagen, ihr seid so verschieden wie nur irgend möglich und es ist gut so und ihr seid perfekt, wie ihr seid. Bitte lernt euch kennen und lernt miteinander umzugehen, ohne den anderen irgendwie schief anzuschauen.
Jetzt hat sich ja politisch doch einiges geändert. Wir Neos sind seit etwas mehr als einem Jahr in Regierungsverantwortung und stellen mit Christoph Wiederkehr den Bildungsminister. Wo können wir denn jetzt und wo müssen wir denn jetzt ansetzen, um Inklusion im Bildungssystem wirklich voranzubringen?
Wir müssen definitiv bei der Ausbildung der Pädagoginnen anfangen, weil ich kann nicht einmal schnippen und die Augen überdrehen und morgen ist alles inklusiv. Das ist ein Prozess, der wachsen muss, aber wir müssen den ersten Schritt gehen und wir müssen den ersten Schritt setzen und am besten gestern als morgen. Ich glaube, dass wir das Potenzial dazu haben. Also mir könnte es ja durchaus schneller gehen aus meiner Sicht. Ich verstehe schon, dass wir Gesetzestexte brauchen, um das alles festzulegen und alles auf gute Bahnen zu lenken. Aber man sieht ja, dass man Gesetze auch schneller machen kann, wenn man an die vergangene Corona-Pandemie denkt. Da sind Gesetze ganz schnell formuliert worden und da hat alles ganz schnell funktionieren müssen. Also es geht vielleicht da auch. Aber ich sehe schon den Punkt, dass man sagt, wir wollen das ordentlich machen. Wir müssen die Menschen ins Boot holen und wir müssen partizipative Prozesse aufsetzen, und zwar echte partizipative Prozesse, um uns die Expertenmeinungen zu holen und da das Beste draus zu machen. Das ist die Möglichkeit, die wir haben, und wir müssen sie nutzen.
Ein Dauerstreitpunkt ist auch gerne die Finanzierung zwischen Bund und Ländern, zum Beispiel durch die Deckelung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Warum sorgt dieser Punkt seit Jahren für Konflikte und in einer perfekten Welt, wie läuft's?
Das Konfliktpotenzial ist, glaube ich, dass das Konzept des SPF möglicherweise nicht ganz zu Ende gedacht wurde, weil Kinder teilweise SPF zugeschrieben bekommen, die ihn so gar nicht benötigen würden. Es ist natürlich ein einfaches Mittel zu sagen, ich hole mir Unterstützung für das Kind, weil ich überspitzt gesagt, möchte mich damit nicht auseinandersetzen, brauche Unterstützung, kann mich damit nicht auseinandersetzen, weil ich nicht gut genug geschult bin. Es gibt für alles eine Lösung. Ich kann mit jedem Kind arbeiten. Es wird vielleicht manche Kinder geben, die deutlich länger brauchen als andere, wenn sie diese Unterstützung, diese Schulassistenz oder was auch immer dann an Schulbetreuungen in die Klassen kommt, nicht hat. Ich glaube nur, dass, also natürlich hängt viel am Geld, weil wir die Ressourcen, die wir für ein inklusives System brauchen, natürlich nicht kostenlos da hineinschicken können. Und die müssen bezahlt werden, die müssen ausgebildet werden, das kostet alles. Ich glaube aber, dass wir diese Investition tätigen müssen in allen Bereichen, vom Kindergarten startend. Also Bildung ist für mich immer vom Kindergarten weg. Und es wird nicht günstig. Aber es ist eine Investition in unsere Kinder und die Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn wir da nicht investieren, dann haben wir als Gesellschaft verloren.
Wie können wir denn verhindern, dass diese Unterstützung quasi überall ankommt und dass es nicht egal ist oder dass es egal wird, in welchem Bundesland mein Kind gerade in die Schule geht oder in den Kindergarten?
Ich hoffe immer noch auf eine gute Reformpartnerschaft, um diese Thematiken aufzuarbeiten, was jetzt Schulassistenzen betrifft zum Beispiel, weil da jedes Bundesland das macht, was es möchte und es eben in manchen Bundesländern funktioniert und in manchen eben nicht. Mhm. Vielleicht muss man finanzielle Vereinbarungen so konkret oder noch konkreter formulieren und wirklich die finanziellen Mittel dann auch wieder zurücknehmen, wenn es nicht zielgerichtet eingesetzt wurde. Ich glaube, dass man da viel mehr sanktionieren muss und nicht sagen muss, naja, es hat nicht passiert. Also es sind viele Dinge sehr zahnlos und ich glaube, dass man da besser drauf schauen muss, wo man das Geld hinschickt, wer wie damit haushaltet und ob es wirklich dafür verwendet wird, wofür es verwendet werden sollte. Ja, ich glaube, also wir sollten besser auf unser Geld schauen.
Macht Sinn. Zum Abschluss vielleicht noch ein positiver Blick nach vorne. Was wäre für dich denn ein Erfolg, mit dem du sagen würdest, jetzt haben wir beim Thema Inklusion wirklich einen guten, wichtigen, richtigen Schritt nach vorne gemacht?
Ich glaube, dass wir den ersten Schritt setzen müssen und ich würde mir wünschen, keine Eltern-Mails mehr zu bekommen, weil ihr Kind keinen Kindergarten, keinen Schulplatz hat oder nicht mehr in die Schule gehen darf und in eine Tageswerkstätte gehen muss. Und es wird Tageswerkstätten wahrscheinlich auch noch länger geben für Kinder, die gar nicht in das Schulsystem irgendwie hineinpassen oder überhaupt. Ich wehre mir ein bisschen gegen dieses arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig, weil ich glaube, dass das auch Menschen mit multiplen Behinderungen irgendetwas leisten können. Aber ich glaube, dass es für manche tatsächlich so etwas wie eine Tageswerkstätte geben wird müssen. Aber ich möchte, dass jedes Kind zumindest die Schulpflicht in einem Schulsetting absolvieren kann und dass wir uns um das nicht mehr kümmern müssen. Das wäre für mich der erste wichtige Schritt, damit jedes Kind da wirklich die Chance hat, dann auch ins Arbeitsleben einzusteigen.
Danke, liebe Fiona, für deine Zeit und dein unfassbar wichtiges Engagement auf dem Gebiet.
Dankeschön.